23 other people. And now in season 4. Presented by Management Factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented beim Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Gast in Season 4 ist Andreas Grassauer, Gründer und CEO der Marinomed, die heute ihren 4. Geburtstag an der Wiener Börse feiert. Lieber Andreas, herzlich willkommen bei mir im Studio und herzliche Gratulation zum 4. Geburtstag an der schönen Wiener Börse.
Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir sind ja Wegbegleiter eigentlich seit minus 2 Monaten vor eurem Start an der Börse damals. Es ist ja der 2. Versuch gewesen und ich finde das unglaublich cool. Ich habe das mit deinem Kollegen Pascal Schmidt schon vor wenigen Wochen im Podcast auch besprochen, wie ihr das durchgezogen habt damals, mit welchem Selbstbewusstsein. Wir nehmen die Folge natürlich nicht am 1. Februar auf. Der 1. Februar ist der Tag des 4. Geburtstags. Wie gesagt, wir kommen dazu. Aber ich interessiere mich jetzt vor allem einmal, wie hat denn alles begonnen bei dir, in diese Richtung zu gehen, ein Unternehmen zu gründen, nach und nach zu developen und dann an die Börse zu bringen. Ich habe da notiert, dass du Doktor der Biotechnologie oder Biotechnology an der BOKU in Wien als ersten Eintrag auf LinkedIn selbst verewigt hast. Bitte, das war 98, bitte selbst ein bisschen was zu dieser Zeit.
Es hat sogar noch ein bisschen früher begonnen, schon in der Schule. Ich komme aus Österreich, habe dort eine HTL für chemische Betriebstechnik in Wels besucht und dort dann festgestellt, dass man im Ingenieurwesen ein Ding nicht gelernt hat, nämlich das Ingenieren von Organismen selbst. Und diese Erkenntnis hat mich dazu bewegt, Biotechnologie überhaupt zu studieren, weil das ein Teil der Ingenieurskunst ist, die nicht in technischen Schulen unterrichtet worden ist damals. Und habe das mit großer Freude gemacht und bin dann dort an der Bodenkultur am Institut für angewandte Mikrobiologie in das reingestolpert damals, was man heute Vector Vaccine Technology nennt und was in dieser Pandemie die Welt durchaus verändert hat. Und habe begonnen, gentechnisch veränderte Influenza-Viren zu machen, mit den Zielen, einen Impfstoff zu machen. Und da zunächst als Diplomarbeit und später dann Dissertation und habe einen ganz tollen Impfstoff gemacht für Mäuse, wenn man so will.
Ja, schön.
Und der aber leider Gottes dann nicht effizient genug war, um weiterentwickelt zu werden. Aber der Entschluss und das Wissen ist da geblieben. Habe dann noch 3 Jahre Postdoc am Wiener AKH und der Universitätsklinik für Dermatologie angehängt. Und bin dort auch wieder auf die Viren gestoßen. Wäre eine lange Geschichte, da das zu erklären. Aber im Endeffekt haben wir dann gemeinsam mit 3 weiteren Kollegen eine erste Firma rausgegründet aus dem AKH heraus oder aus der Medizinischen Universität. Und das war damals die Green Hills Biotechnology, die ich mitgegründet habe. Und da ging es auch um Vector Vaccines und Melanom. Und diese Firma hat sich dann aber im späteren Folge zur reinen Influenza-Vaccine-Firma entwickelt. Und das war dann für mich auch der Zeitpunkt, zum 2004, 2005 herum die Entscheidung zu treffen, ich steige dort aus, habe meine Anteile dann an meine Mitgründer verkauft und das gab mir dann die Freiheit, die Marinomed mitzugründen im Jahr 2006.
Und schön. Ich muss da jetzt eine private Frage stellen. Normalerweise stelle ich keine privaten Fragen in diesem Podcast, aber die Geschichte der Marinomed ist ja letztendlich auch die Geschichte von deiner Frau und dir. Die Eva Prischl-Grassauer ist Vorstandskollegin. Und wie ist das da losgegangen? In der Gründungsgeschichte schon oder ist sie später dazugekommen?
Wir haben uns vorher kennengelernt, logischerweise. Wir haben uns 2003 kennengelernt. Wir hatten beide eine Ehe davor. Ich eine mit Kinder, sie nicht. Haben dann jetzt gemeinsam mittlerweile 2 Kinder, die auch schon jetzt etwas größer sind. Aber die Gründungsidee ist damals gereift, wenn man einen Virologe und eine Immunologin sich unterhalten, auch über Wissenschaft, haben wir festgestellt, es gibt ganz viele Dinge, die man, ganz viele Synergien in dem Bereich. Und Meine Frau ist ja aus der Großindustrie gekommen, die hat ihr ganzes wissenschaftliches Leben auch in der Großindustrie verbracht, bringt wahnsinnig viel Expertise von dort mit. Es ist ein Irrglaube zu glauben, dass dort keine gute Wissenschaft gemacht wird. Im Gegenteil, dort wird oft viel Besseres und vieles besser gemacht wie an Universitäten. Es wird nur anders gemacht, nämlich mit dem Ziel, Geld zu verdienen. Das ist an der Universität nicht immer unbedingt nicht der Fall. Da geht es um die reine Erkenntnis zunächst. Und da haben sich ja durchaus zwei Welten getroffen und dann noch gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen, einem Tierarzt von der Universität für von der Veterinärmedizinischen Universität und einem Meeresbiologen, haben wir dann ja gemeinsam beschlossen, wir wollen jetzt eine Firma gründen, und das war dann die Marinomed.
Wunderbar. Und sind auch ehemalige Kollegen von deiner ersten, von der Green Hills dabei gewesen? Und war deine Frau auch bei Green Hills schon dabei? Oder wenn ich das Unternehmen jetzt richtig nenne, Green Hills war es, glaube ich, oder? Ja. War sie da auch schon dabei, oder?
Nein, da war sie nicht dabei. Okay. Also sie kam also wirklich aus der Großindustrie, hat dann mal kurz auch noch auf einem Startup auf der Veterinärmedizin gearbeitet, aber dort auch schon mit der Info, dass dann vielleicht auch mal eine Gründung geben könnte mit uns gemeinsam, also mit dem Team. Also das war von vornherein klar. Auch immer transparent gespielt, und im Endeffekt sind wir dann mit der Idee gestartet, eigentlich mit einer Hypothese, die gesagt hat, wenn da draußen die Hälfte aller Medikamente, die man heute in einer Apotheke kriegt, die ursprüngliche Wirkstoffidee aus einer Pflanze ist, die überwiegende Zahl der Organismen aber im Meer zu finden ist, dann müsste doch ein Wirkstoff aus dem Meer zu finden sein, der hochwirksam und sicher ist. Und das war also wirklich die Idee. Wir sind dann gestartet, haben gesagt, was machen wir? Natürlich Virologie und Immunologie, weil da kennen wir uns aus, und da wissen wir, da haben wir einfach unsere Erfahrungen gehabt und haben dann begonnen, ergebnisoffen die Dinge anzugehen. Und wir sind dann sehr, sehr schnell mit dem Carrageenan oder mit der, wie wir es heute nennen, Carragelose, auf einen Wirkstoff gestoßen, der wunderbare Eigenschaften hat, und konnten dann relativ schnell auch ein Konzept machen und einen Entwicklungsplan, und dann relativ schnell das Startup auf die Beine gebracht.
Mhm. Du hast mehrmals jetzt schon erwähnt, Veterinär, die Uni da im 21. 22. Bezirk in Donaustadt und Floridsdorf an der Grenze, ziemlich genau, glaube ich. Dort habe ich euch kennengelernt im Jahr 2018, als die Börsepläne geoutet und visibel wurden. Wann seid ihr dort? Seid ihr von Anfang an mit der Marinomed dort gewesen? Jetzt seid ihr woanders, aber war das euer Startlocation?
Das war unsere Startlocation, ganz genau. Ja. Und der Grund war eben der Leiter des Labors für Tropenveterinärmedizin dort, der Dr. Unger, ein sehr, sehr langjähriger Freund von mir, mit dem auch viel zusammengearbeitet habe, schon wissenschaftlich davor. Der hatte einfach das Netzwerk dort, und mit dem damaligen Rektor ging das relativ einfach. Die Veterinärmedizinische Uni war auch beteiligt am Unternehmen und war immer ein sehr guter und unterstützender Eigentümer. Und so konnten wir im Verbund der Universität auf die Infrastruktur der Universität zurückgreifen, haben aber trotzdem ganz normal auch für die Räumlichkeiten dann auch Miete gezahlt. Und wie man hört, geht ihnen das heute sogar ein bisschen ab.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich war ja, bin da tausendmal vorbeigelaufen. Wir beide machen auch noch einen Plauderlauf, weil das meine Laufstrecken immer waren dort im Bezirk, so schon wunderbare lange Geraden, und ich war das erste Mal drin. Es war einfach spannender Ort auf jeden Fall. Und wir sprechen eben von der Gründung der Marinomed aus Mitte der Nullerjahre. Da ist in Wien an der Börse ein gewisse Intercell damals, heute zu Valneva, irgendwie sehr erfolgreich gewesen, und es war der damalige CFO der Intercell und der heutige CEO von der Evotec, der Werner Landtal, ein lieber Freund, der erstmals mir gesagt hat, Marinomed, da kommt was Spannendes. Das war dann circa 2 Jahre vor eurem Börsengang. Und wie war da die Zusammenarbeit mit anderen Pharma- und Biotech-Unternehmen aus der Wiener Bubble?
Aus der Wiener Bubble kann ich nur Positives berichten. Die Hilfe, die man bekommt, wenn man ein Unternehmen gründet, es lohnt sich auch für junge Gründer, die vielleicht den Podcast hören, es lohnt sich einfach anzurufen oder mal eine Mail zu schreiben. Man kriegt ein offenes Ohr. Jemand, der da durch ist, durch eine Firmengründung und einen Börsengang, der weiß, wie das ist, wenn man noch nicht dort ist. Und man hilft einfach und unterstützt, und die Szene hilft sich gegenseitig. Es ist auch immer eine sehr, sehr positive Stimmung. Wenn man zum Beispiel auf der BioEurope ist, auf dem Österreicher Stand, die ganze Welt kommt gerne her und besucht uns. Also es wird wahrgenommen, und Österreich hat sich mittlerweile in Europa, also Life Science Austria Vienna Region, wie also die Marke heißt, hat sich zu Nummer 5 der Life Science Standorte in Europa entwickelt, was eine wahnsinnig tolle Entwicklung ist.
Im Jahr 2017 war das, habe ich jetzt kurz nachgeschaut, mit dem Werner Landtaler ein Cover gemacht, als er gerade so bei Evotec so einen Zwischenstep hatte. Da hat er die Marino mit genannt gehabt, also definitiv bevor wir uns gekannt haben. Ja, wie war das dann so? Man brauchte für Forschung und Entwicklung von geilen Zukunftsideen, von Chancen letztendlich auch, was uns aller Gesundheit betrifft, braucht man ja Geld. Wie leicht oder wie schwierig war es Mitte der Nullerjahre für die Ideen, die du hattest, die ihr hattet, Geld aufzustellen?
Also es war am Anfang, wenn man so will, wenn man in Österreich gründet und wenn so eine Technologieidee hat, dann gibt es Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Infrastruktur noch immer. Das heißt, es gibt diese typischen Finanzierungen über die AWS, die FFG, Startup-Finanzierungen. Der Anschluss ist dann schwieriger. Wenn sie den ersten Schritt zu machen, das ging. Und wir hatten aber das Glück, wir hatten einen Investor, den ich schon kannte, der damals schon eingestiegen ist, ganz früh, schon im Jahr 2006, keine 6 Monate nach der Gründung, der einfach an die Idee geglaubt hat und das mitentwickelt hat. Und dann kam aber die Finanzkrise.
Lehman hat uns alle und auch euch, ne? Nehme ich an. Ja.
Dann kam die Finanzkrise und es war grundsätzlich klar, dass wenn wir die Firma starten, dass wir 2 Jahre später Geld brauchen werden, um das Wachstum zu finanzieren. Und wir hatten das große Glück, dass der damalige Finanzinvestor die geplante gesamte Runde selbst gemacht hat. Mhm. Für sich alleine. Und so kam die Situation, dass Marinomed praktisch bis ins Jahr 2015 nur diesen einen Investor hatte.
Mhm. Und jetzt den externen Rückschlag Lehman, den haben alle verkraften müssen. Wie waren die Fortschritte in der Forschung? Ich denke, es geht nicht ohne Rückschläge, da wird man hin und wieder mal um Monate zurückgeworfen werden. Gibt es irgendwelche Milestones, an die du dich besonders erinnerst, sei es mal in dieser Phase der ersten 10 Jahre? Was war super, was war deppert? Oder ist das ein Strich nach oben gewesen oder hat es auch Watschen gegeben auf Wienerisch?
Es gibt immer Rückschläge und es gibt immer Dinge, die man anders eingeschätzt hätte, zum Beispiel als Gründer eines Startups. Ich habe damals 2006 einen Businessplan geschrieben und der ist auch komplett aufgegangen, der Businessplan. Ich könnte den mal lesen lassen. Ja. Wenn du die Zahlen dann dazu anschaust, denkst du dir, das ist ja alles, hat ja alles komplett funktioniert. Das Problem an dem Plan war, der ging von 2006 bis 2010. Mhm. Und in diesen typische 5-Jahres-Planung und im Jahr, diesen Jahr 2010 haben wir mit einem großen Pharmaunternehmen eine Partnerschaft abgeschlossen. Ich dachte, jetzt habe ich aus Gründen, jetzt habe ich es geschafft. Es wird alles so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und dann habe ich auf die harte Tour gelernt, dass es eben nicht so ist und dass man manchmal mit externen Faktoren, für die man überhaupt nichts kann, und auch der Kunde, der Partner nichts kann, Jahre verlieren kann. Mhm. Und das ist uns damals passiert und das Jahr 2011 war dann ein ganz schwieriges, weil eben wir zwar diese Partnerschaft hatten, aber es wahnsinnig lang gedauert hat, bis dort Fortschritte waren. Und dann kam es auch noch zur Situation, dass bei dem Partner ein übergeordneter Brand aus völlig anderen Gründen unter Probleme kam und damit die ganzen Marketingaktivitäten auf dieser Marke gestoppt wurden und noch zu weiteren Verzögerungen kam. Das heißt, und damit ist aber auch war die Marinomed gezwungen zu handeln und unser heutiges Geschäftsmodell, dass wir Sprays auch als Großhändler verkaufen, ist da damals in der Not entstanden, weil wir gesagt haben, einer unserer Kunden hat gesagt, ich will keine Lizenz nehmen, ich will auch kein irgendwelche langwierigen Verträge, ich will einfach wissen, was so ein Ding kostet, ihr verkauft mir das fix fertig und ich verkaufe es dann. Das war die britische Firma Boots, die der erste große Kunde war. Und so kamen wir zu einem Handelsgeschäft, und das haben wir seither sukzessive ausgebaut.
Was ja letztendlich auch eine glückliche Fügung dann war, diese Not irgendwie, weil es ja durchaus eine spannende Entwicklung ist. Wir sind jetzt in den 10er Jahren schon, du hast 2011 erwähnt. Börsegang, wann ist das erstmals in deinem Kopf irgendwo ein Thema, in euren Köpfen, sagen wir mal so, ein Thema geworden? Ihr habt ja als Paar sicherlich da mehr Zeit als andere, darüber zu sinnieren, letztendlich, was man als Co-Eigentümer der Firma mittelfristig damit macht. Die Nullerjahre waren an der Börse super, die Zehner haben mühsam begonnen, sind dann aber auch gut geworden. Wann war es erstmals für euch so ein Thema, dass sich da ein Fenster auftun könnte?
Die Idee dazu kam relativ kurz, also bei mir zumindest, ja, im Team, glaube ich, hat das noch eine gewisse Reifung bedurft. Aber bei mir kam die Idee relativ bald nach der Erfindung unserer Marinosolv-Technologie. Mhm. In dem Moment, wo ich verstanden habe, dass das eine Technologie ist mit einem richtig großen Potenzial, wo man sehr, sehr viel draus machen kann, war klar, da wird's Kapital brauchen, mhm, oder weiteres Kapital brauchen, um das umzusetzen, und die Umsätze aus unseren Caracciolose-Geschäft werden nicht ausreichen, um das zu finanzieren. Und
wann war das in der Zeitschiene ungefähr, die Marinosolv?
Die Erfindung war 2015, okay, wo wir also wirklich diese ersten Daten haben, dass das gehen, dass das funktioniert, und dann haben wir auch das Patent dazu angemeldet und haben dann relativ schnell uns überlegt, was wir tun, und haben ein Entwicklungsprogramm aufgestellt und haben dann noch gesagt, okay, wir brauchen eine Finanzierung. Mhm. Und haben dann den Mittelstandsfonds und die Raiffeisen Landesbank Österreich mit der Investor AG an Bord geholt, mhm, die geholfen haben, die Entwicklung des Unternehmens, also diesen Teil, die Entwicklungsschritte zu finanzieren. Zu diesem Zeitpunkt war der Börsegang selbst eher was in dem Kopf von Andreas Grassauer war.
Und na gut, dass das so war, ne?
Und das hat sich dann aber das Potenzial immer weiter erhöht, und es ist auch dann klar geworden, dass wir speziell zu dem Zeitpunkt, wo wir festgestellt haben, wir können für das Light Asset eine relativ fortgeschrittene, nämlich eine Phase 3 Studie, klinische Studie machen, von der regulatorischen Seite her, gesagt, das wäre eine Geschichte, die der Kapitalmarkt interessant finden könnte, weil es vom Potenzial her, wenn das funktioniert, wenn das Ding am Markt kommt, ist ein Riesenmarkt. Mhm. Es ist Allergie, ist was die Menschen verstehen, das kann man jedem erklären. Es ist nicht so wie eine ganz komplexe irgendwelche Gentherapie, sondern das ist was Menschen verstehen, wie, und das ist auch im Kapitalmarkt auch immer wichtig. Und haben dann das erste Mal mit der Erste Gruppe Bank gesprochen, und die haben uns zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt geraten, nämlich als erstes Unternehmen, als nicht gelistetes Unternehmen, eine Convertible Anleihe zu begeben. Mhm. Das heißt, das war ein Finanzinstrument, das 4% Zinsen gezahlt hat, was damals
eine faire Verzinsung war, oder? Fürs Unternehmen, oder?
Ja, eine faire Verzinsung war. Und zum Zeitpunkt, wenn es dann zu einem Börsegang gekommen ist, was ja dann letztendlich ist, es eine Wandlungsmöglichkeit gab zu einem Kurs von 40 Euro, mhm, ein bisschen über 40 Euro. Und diese Übung bezeichnete ich im Nachgang als Börsegang Light.
Ja.
Das hat speziell mir als CEO sehr geholfen und auch der ganzen Organisation sehr geholfen. Wir mussten die Strukturen im Unternehmen schon aufpolieren. Wir hatten immer ein Reporting und ein Finanzwesen, weil sie auch die Investoren auch so verlangt haben und gefordert haben. Das war nicht schlecht, aber es war noch nicht auf dem Niveau, das man braucht, wenn man börsennotiert ist. Mhm. Und dieser Börsegang Light hat einerseits auch das Interesse für den Kapitalmarkt weitergeweckt und das Zweite, dieses Verständnis für den Umgang, wie kommt meine Geschichte an, hat sich auch vertieft, und damit war dann der Schluss oder die Möglichkeit, hier weiterzugehen, durchaus eine Option.
Und wann war die Emission vom Convertible?
Die war im Juli 2017.
2017, ja. Ich meine, der Werner Landtaler, wir sind dann nicht ins Detail gegangen. Ich habe dann etwa kurz später mit ihm gesprochen und Apeiron hat er genannt, Marinomed hat er genannt. Das war ein Evotec-Interview, deswegen habe ich nicht nachgefragt. Aber ihr wart da offenbar schon ein Name in der Branche und ein Begriff. Sonst hätte euch der Werner da nicht genannt gehabt. Du hast, nehme ich an, auch einen Boost erfahren durch die positive Resonanz der Investoren, die den Convertible gezeichnet haben. Und das war ja für sie auch ein gutes Geschäft dann letztendlich. Und dann, ja, 2017, 2018 haben sich die Dinge intensiviert Richtung Börsegang. Ich habe den Pascal auch an Bord geholt, das habe ich im Podcast mit ihm dann auch besprochen. Das war schon ein klassischer Kapitalmarkt-Case dann. Und dann gab es eben im Schlussquartal 2018 den ersten Versuch an der Börse zu gehen, aber da ist das Fenster nicht so ganz offen gewesen dann, weil es sich kurz verschlechtert hat, das Bild. Und ihr habt es dann bei laufender Transaktion einmal abgebrochen und habt es einen zweiten Versuch wenige Wochen später gestartet. Wie ist es dir gegangen in dieser Zeit?
Also da gibt es einige Emotionen, kann die damit im Nachhinein noch verbunden sind in der Erinnerung. Und jetzt 4 Jahre danach ist es in der Rückschau immer noch eine spannende Zeit und ich möchte es nicht missen und auch wenn es schief gegangen wäre, hätte ich es nicht missen wollen, weil ich selber wahnsinnig viel gelernt habe daraus. Ich habe gelernt von den Bankern, ich habe gelernt von Pascal, gelernt von den Anwälten und auch gelernt vom Team. Ja. Und es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht, wenn man es nicht glauben will, einen Prospektus zu schreiben, der, was eine Biotechnologiefirma betrifft, auch sehr, sehr technisch ist und wieder Eva, Pascal, die Anwälte, wie man da zusammenarbeiten konnte. Also das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung und die würde ich nicht missen wollen. Es war aber dann leider so, man plant sowas, also der Vorbereitung der Transaktion beginnen ja ein halbes, dreiviertel Jahr davor. Und ich kann mich noch an die heißen Wochenende im Sommer erinnern, wo die anderen im Schwimmbad waren und wir gesessen sind und an der Transaktion gearbeitet haben. Und dann war eigentlich das Jahr 18 börsentechnisch sehr gut und dann sind aber nach dem Sommer die Kurse sukzessive runtergegangen. Es war eigentlich eine schiefe Ebene nach unten. Mhm. Gar nicht so viel anders, ja, und nur nicht. Es gab auch geopolitische Gewitterwolken und das hat schon gereicht, um die Kurse da 20-25% runterrasseln zu lassen. Und gegen Jahresende ist dann auch so, dass die Lust der Investoren auf Neuemissionen exponentiell abnimmt. Und wir waren dann einfach, die geplante Transaktion war einfach nicht möglich. Der Deal ist da, wir hätten das Buch nicht füllen können und haben dann die laufende Transaktion nicht abgebrochen, sondern unterbrochen.
Das fand ich so innovativ und mutig und ich habe das damals live kommentiert, deswegen kann ich es jetzt selbstbewusst sagen, ich fand das damals super und finde es heute noch super, wie es dann gelaufen ist. Ja.
Das war aber eine sehr, sehr spannende Entscheidung deswegen, weil es ja so ist, dass man in so einer Transaktion sehr, sehr vielen rechtlichen Restriktionen unterliegt. Was darf man wann, wo, wie sagen?
Genau.
Mit welchen Investoren darf ich wann und wo reden? Wenn aber eine Transaktion nur unterbrochen ist, dann ist sie ja, wenn man so will, am Markt und draußen ist es alles öffentlich. Und damit kann man sehr, sehr viele Gespräche führen. Mhm. Und wir haben die Zeit dann genutzt, auch über Weihnachten und dann im Jänner, um diesen Ansprache bei den Investoren zu machen und haben nochmal die Runde gedreht und es ging sich dann so aus und haben parallel aber auch an der Finanzierung mit der Europäischen Investitionsbank gearbeitet und in Kombination mit der Europäischen Investitionsbank, die ja da 11 Millionen ein Darlehen gewährt hat und den 22,5 Emissionserlös, war das also insgesamt eine sehr, sehr schöne Transaktion, die dann letztendlich dann zur Erstnotiz im Februar 2019 geführt hat.
Also liegen nur 10 Wochen dazwischen, aber 10 natürlich aufreibende nervenaufreibende Wochen, nehme ich an, weil man hat ja schon die Pressekonferenz gemacht. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, Günther Adner kannte ich zu dem Zeitpunkt schon ein halbes Leben lang. Der hat euch bei der ersten Group da quasi in der Emissionsabteilung betreut und auch sehr stark geschätzt vom Produkt. Der ist da zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Christian, ich weiß, du hängst wie ich dauernd mit den Stirnhöhlen herum. Die Jungs, Mädels, die haben ein Produkt, das genau für dich passt. Ich habe es damals getestet und bin wirklich auch happy damit. Deswegen habe ich da auch ein bisschen Home-Bias, was Marino Made betrifft, weil es mir wirklich geholfen hat, eines eurer Produkte. Und ja, dass das dann geklappt hat am 1. Februar, war dann ein neues Leben nachher, nehme ich an, plötzlich als börsennotiertes Unternehmen. Ich kann mich erinnern, ich habe dich bei der Pressekonferenz kennengelernt. Ich habe dich dann gehört in unserem deutsch-österreichischen Börsenradio, aus dem Peter Heinrich die Story erzählt hast. Das war alles sehr, sehr spannend und ihr seid eigentlich sofort Part der Kapitalmarkt-Community geworden und dann hat halt eine neue Reise begonnen. Und auch da bitte um ein paar Worte vom CEO. Wie waren diese ersten Monate als gelistetes Unternehmen für dich?
Die ersten Monate sind natürlich spannend. Man schaut jeden Tag natürlich auf den Börsekurs, wie entwickelt er sich. Das erste Reporting, die erste Public Hauptversammlung, alles Dinge, die man halt das erste Mal so tut. Ja, ich bin dann selber einfach mal auf 2-3 Hauptversammlungen gegangen, haben mal angesehen, wie machen das denn dann andere CEOs und war zum Beispiel nicht weit von da bei der Unica und ich glaube der Pascal war bei der Manna und wir haben uns einfach schlau gemacht und gelernt und das hilft und die Community ist ja auch sehr hilfsbereit, wenn man an jemanden anruft und sagt, bitte, wie macht ihr das? Dann kriegt man normalerweise immer schon auch einen Hinweis, speziell wenn man so ein Küken ist.
Also nicht nur die Biotech- und Pharma-Community ist leibend, sondern auch die Börse-Community irgendwie,
ja,
oder?
Ja,
also
ja.
Schön, dass das mal wer sagt.
Ja, es ist hochprofessionell. Ja. Es ist natürlich... Das ist jetzt, man kriegt keine Beratung, wenn man so will, ja. Da gibt's eh Profis dafür. Aber man kriegt gewisse Hinweise, wie man Dinge tun kann und die Do's and Don'ts und das hilft natürlich. Und auf der technischen, von der Entwicklungsseite her vom Unternehmen war es natürlich so, mit dem Geld konnten wir das tun, was wir versprochen hatten. Nämlich die Leiter-Assets weiterentwickeln, die klinische Studie für das Allergieprodukt machen, die dann Gott sei Dank funktioniert hat. Und die den primären Endpunkt getroffen hat und an sich sehr, 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 sehr gut gelaufen ist. Und wir konnten das auch zu relativ vernünftigen Konditionen machen und haben eine gute Entwicklung hingelegt. Was wir vielleicht unterschätzt haben oder wo wir immer noch dran arbeiten, ist die kommerzielle Umsetzung dieses Produktes in internationale Partnerschaften, das in die Vermarktung zu bringen. Da gibt es auch ein paar technische Gründe, warum das ist und technisch-regulatorische Gründe, weil das regulatorische Umfeld in unserer Industrie manchmal sehr, sehr kompliziert ist und schwer zum Erklären ist. Für den Zuhörer das Einfachste ist im Prinzip ganz einfach, ist es alles verboten, außer es ist ausdrücklich erlaubt.
Also so wie in der Sportwettenindustrie, ne? So ungefähr.
Ja, es ist, höchst reguliert. Ja. Und wie man aber zu einer Zulassung beziehungsweise kommt, gibt es also durchaus unterschiedliche Wege, die vom Produkt und auch von internationalen Regionen unterschiedlich gesehen werden. Das ist was uns neben der Corona-Pandemie dann auch insgesamt ein bisschen gebremst hat, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das auch letztendlich diesen Erfolg dann auch monetarisieren werden und das gehe ich davon aus, wenn das passiert, dass sich das dann auch letztendlich im Börsekurs wieder niederschlagen wird.
Jetzt neben den Effekten, dass man Money raisen kann über den Kapitalmarkt, im Primärmarkt habt ihr das gemacht, ihr seid noch immer eins der drei jüngsten IPOs, also Initial Public Offerings in Wien, mit der Frequentis und der Addiko Bank, die dann noch nach euch gekommen sind. Frequentis war es auch nicht der erste Versuch, bei Addiko war es dann der erste Versuch. Doch 4 Jahre her, dass wir Börsengänge in Wien hatten. Neben den pekuniären Effekten, dass man Money raisen kann und damit Forschung und Entwicklung finanzieren kann, eine Story erzählt. Wie wichtig war der neue Stempel Listed Company in euren Gesprächen mit Unternehmen wie, weiß ich nicht, Procter & Gamble zum Beispiel oder anderen?
International ist es ganz wichtig. dass man gelistet ist. Es gibt diese Transparenz des Unternehmens nach außen hin. Wenn man ein kleines Unternehmen ist, dann ist es umso wichtiger, gelistet zu sein. Auch im Prime Market gelistet zu sein ist sehr, sehr wichtig, damit dass man den ganzen Corporate Governance Standards und diesen internationalen Standards entspricht. Das hilft sehr. Und in der Wahrnehmung, ob es jetzt in USA, in England, Deutschland oder auch der Schweiz ist, man wird anders in der Community anders wahrgenommen als börsennotiertes Unternehmen. Für uns als Firma ist es sehr, sehr gut. Uns hilft das. Und es ist auch, ich denke, für die Partner gut, weil sie wissen, weil sie sich leichter tun, wie sie verhandeln oder wie sie die Gespräche führen. Das ist eigentlich kein Problem. Dass man gelistet wird, und wenn man so will, es ist eine österreichische Anomalie, dass sie Hochtechnologie nicht über die Börse finanziert.
Ja, leider. Ja.
Ich glaube, es ist ein Standortnachteil für uns. Ich glaube, es ist ein Wettbewerbsnachteil, weil natürlich der Rest der Welt es trotzdem tut. Und die werden nicht warten, ob Österreich sich so finanziert oder nicht. Und damit kriegt man zwei Effekte. Der eine Effekt ist, dass es gerade auch im Life Science Bereich, könnte mehrere Geschichten erzählen, dass wirklich tolle Assets, Firmen, die wahrscheinlich du nie gehört hast, oft um dreistellige Millionen oder einige davon um dreistellige Millionenbeträge dann trade gesellt worden sind und einfach nie öffentlich wahrgenommen wurden. Wir sind da wirklich, wir haben wirklich einen tollen Standard, wir haben gute Science hier, wir haben gute Wissenschaftler, wir haben eine groß genug Community. Und bringen dafür aber zu wenig Unternehmen an die Börse. Und einer der Gründe ist eben, dass dann diese Firmen viel zu früh oder zu früh dann verkauft werden. Und oder die Gründer ins Ausland gehen oder die Firmen überhaupt abwandern. Und das ist schade, gerade im Life Science Bereich, aber ich glaube auch im anderen Technologiebereich ist es schade, weil wir hätten das Potenzial, hier viel, viel mehr zu tun. Und am Ende des Tages auch den Anleger, den Investor, die Pensionskasse, die Lebensversicherung, wen auch immer, damit profitieren zu lassen vom unternehmerischen Erfolg von jungen Unternehmen.
Jetzt, so wie ich dich kennengelernt habe, glaube ich auch, dass du persönlich ein bisschen einen proaktiven Zugang zur Börse hast und vielleicht ein bisschen ein Börse-Fan bist. Wie klar war es eigentlich vor 4 Jahren, dass es die Wiener Börse werden wird, oder habt ihr da durchaus auch spekuliert? Es sind ja österreichische Unternehmen aus deiner Branche auch an die Nasdaq gegangen, waren dort wenig erfolgreich, muss ich eigentlich sagen, sind eigentlich fast gescheitert. War das klar, dass man an die Wiener Börse geht? War das Beratung erste oder wolltest das auch du?
Ich bin ein großer Fan von Fakten. Daten und Fakten. Und es stimmt, an der Nasdaq ist wahnsinnig viel Trading-Volumen und durchschnittlich unfassbar viel, das dort gehandelt wird. Aber wenn man die obersten 10% der Unternehmen wegnimmt, und vergleichbaren Market Cap nimmt wie bei uns, dann ist es nicht so viel anders. Und da kann man sich die Zahlen analysieren, wie uns damals die österreichischen Unternehmen einfach oder 20 weitere in unserer vergleichbaren oder erwartbaren Größe angesehen. Und wenn man keinen Amerika-Bezug hat, das heißt nicht in irgendeiner Form einem amerikanischen Investor eine Geschichte erzählen kann, warum er als Amerikaner in das amerikanische Unternehmen investieren soll, dann hat der eigentlich auch keinen Grund, sich einen Termin zu nehmen mit dieser kleinen, feinen österreichischen, aus seiner Sicht, Microcap. Umgekehrt ist es dann aber so, wenn ich in Amerika notiere, haben die österreichischen Investoren weniger Interesse, dort investiert zu sein. Wir hatten eine österreichische Geschichte. Wir haben sie in Österreich erfunden. Wir lassen, oder damals, heute haben wir mehrere Produktionsstandorte, aber es ist eine österreichische Produktion, es ist eine österreichische Erfindung, es ist ein österreichisches Team. Wir haben eine österreichische Geschichte zu erzählen. Und deswegen war es, glaube ich, gut, an der Wiener Börse zu sein. Und wir sind im ATX Prime. Und wenn man das sagen kann, international, da bin ich lieber in der kleinen, feinen Wiener Börse im ATX Prime, als im Nasdaq im Irgendwo.
Ja, du weißt, dass gerade ich das unglaublich gerne höre, weil es bleibt ja auch ein Teil der journalistischen und der, wie soll ich sagen, der Umfeldwertschöpfung dann auch im eigenen Land, was auch gut ist. Ihr habt jetzt im Jänner, das ist noch nicht passiert, als wir da jetzt sprechen, aber als gesendet wird, ist schon passiert, auch mit dem Robert Gillinger vom Börse Express, eine im kompletten Dreiervorstand mit einer Frau, mit dir und dem Pascal, eine Optimist oder sonst irgendwie Veranstaltung gemacht, was ich auch sehr, sehr, sehr gut finde. Rückwirkend gesehen die 4 Jahre. Pandemie war dazwischen, das war für gerade die Branche eine komplexe Situation. Ich habe ganz spannende Produkte auch gehabt, letztendlich was Prohibition von Ansteckung und so weiter betrifft. Wie bist du mit eurer operativen Leistung über die 4 Jahre zufrieden? Und vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss dann Marinomed 2023, was steht so auf der Agenda?
Also über die 4 Jahre, was den wissenschaftlichen Output und unsere Projekte betrifft, bin ich grundsätzlich sehr zufrieden, weil wir mit keinem unserer Programme auf die Nase gefallen sind. Das ist im Life Sciences keine Selbstverständlichkeit. Es hätte uns auch passieren können, dass eine Studie schief geht. Ist uns übrigens bei den Corona-Studien am Ende des Tages passiert nicht, dass sie schief gegangen sind, sondern dass es so unfassbar schwierig ist, Patienten zu rekrutieren für die Studie, dass wir einfach am Ende des Tages zu langsam sind. Es ist jetzt fast egal, was rauskommt. Aber wir haben es nicht geschafft, die Mengen an Patienten zu rekrutieren. Das haben wir sicher auch unterschätzt, wenn man weiß, dass eine Pfizer 110 klinische Zentren gebraucht haben, um das Paxlovid, um die 1000 Patienten für Paxlovid zu bekommen, dann waren wir einfach mit den 3 Zentren in Österreich einfach zu optimistisch, dass das funktioniert. Lag auch ein bisschen am Funding-Programm, dass wir in Österreich bleiben mussten und nicht expandieren konnten. Wir hatten auch die finanziellen Ressourcen nicht dafür, um eine wirklich groß angelegte Studie zu machen. Gott sei Dank kam dann die Kollegen in Argentinien uns zuvor und haben gezeigt, dass das Coldamaris oder die Carragelose ja wirksam ist. Also da gibt es ja sehr schöne Daten. Und trotzdem ist es so gewesen, dass die kommerzielle Einschlag, Impact, den das machen hätte können, bis heute nicht dort ist, wo ich mir das wünschen würde. Also da bin ich durchaus selbstkritisch. Mhm. Das liegt natürlich auch daran, dass man das nicht wollte. Wir haben auch oft gehört, wenn schon davor, vor der Corona-Pandemie, wenn das stimmt, was ihr uns sagt, dann geht keiner mehr Influenza impfen. Ich sage, das geht sowieso keiner Influenza impfen. Also es ist, obwohl es gut wäre, ich bin überhaupt kein Impfgegner, im Gegenteil. Ja, ich bin gegen fast alle Erkrankungen geimpft, nur das eine tun und das andere nicht lassen. Ja, die Produkte, Coldamaris hat nichts, macht nichts, stört die Impfung nicht und umgekehrt. Beides tun, weil es gibt ja da hunderte Viren, die einen krank machen können. Sportler, weißt du das, ja? Erwischt uns immer wieder, ja? Und dann ist so ein Produkt sinnvoll. Also in der kommerziellen Umsetzung, da würde ich mir noch mehr wünschen, und das ist auch der große Brocken und Ausblick für 23. Da geben wir jetzt richtig Gas, offensiv noch mehr dazu tun, einerseits um die Carragelose zu promoten. Wir sind da sehr zuversichtlich, Stichwort USA, Procter & Gamble, das ist wirklich eine tolle Partnerschaft. Also das, glaube ich, ist nicht eingepreist noch in der Marinomed. Ja. Und die Elite Assets, die wirklich gut performt haben, auch in der Klinik, das kommerziell umzusetzen, und dann kann der Marinomed noch eine richtig spannende Reise werden, nicht nur 23, sondern auch danach.
Also ich bin als Aktionär mit euch sehr zufrieden, sage ich mal. Ja, ich habe immer wieder verfolgt, auch wie stark ihr euch am Kapitalmarkt engagiert. Es macht auch sehr viele Kapitalmarkttage. Das Team Kapitalmarkt möchte ich noch kurz hinterfragen. Pascal, dann die Stefanie Kniep, Investor Relations. Wie sehr bist du da involviert bei den Roadshow-Tagen?
Ich bin, so es geht, immer gerne auf Roadshows, bin auch auf den Kapitalmarktkonferenzen. Es ist in unserer Größe ohnehin so, dass man gern mit dem CEO spricht.
Das wollte ich nämlich fragen. Da möchte man den den wissenschaftlichen Head auch sehen, oder?
Ja. Es ist so, das ist wiederum der Vorteil bei Eva und mir. Die Eva könnte das natürlich auch, ja. Aber dadurch, dass sie eben nicht unbedingt muss, spart sie sich das. Und dort, wo sie so punktuell setzt, sie dann Schwerpunkte und kommt gern mit. Ja. Aber sowas wie zum Beispiel eine mehrtägige Kapitalmarktkonferenz in London, das gibt es sich nicht. Sie sagt, das sind nicht die Menschen, mit denen ich mich, dort fühlt sie sich in der Sprache nicht wohl. Tickt sie noch viel wissenschaftlicher, als ich es tue.
Und ich glaube, das erwarten wir dann auch von einem Teil des Vorstandsteams, oder? Dass man ein bisschen nerdiger ist und sagt, okay, ich muss ja was arbeiten auch. Ich kann jetzt nicht nur auf Rundschuh gehen oder so. Und sie ist ja die Preise kriegt letztendlich. Ich habe Huschka-Preis, sie hat im Vorjahr, glaube ich, auch noch einen tollen Preis bekommen. Ja. Das ist ja auch lustige Challenge. Die Preise, die Marinomed bekommt, sind schon sehr wichtig für die Equity Story auch, glaube ich, oder?
Ich denke, es waren in der Vergangenheit wichtiger, als es heute ist. Heute wollen die Investoren Zahlen sehen, sie wollen die Projekte sehen, sie wollen wissen, wann kommt der nächste Deal, wann kommt die. Aber um dorthin zu kommen, war es wahnsinnig wichtig. Es freut uns natürlich, ja, wenn wir im All-Star-Preis vom Huschka-Preis sind, das freut uns natürlich. Und das ist vor allen Dingen auch eine wichtige Motivation für die Mitarbeiter, weil was wir schon auch immer noch machen und diese Tradition versuchen hochzuhalten, also wenn es einen Erfolg gibt, dann feiern wir auch.
Das gehört dazu. Und wir, also ich habe letzter Punkt noch, den hätte ich fast unterschlagen, ihr seid ja im Vorjahr umgezogen von Wien nach Niederösterreich. Wie geht's euch? Ich glaube gut, oder?
Wunderbar. Wir haben einen ganz tollen Standort gefunden. Konnten noch mehr oder weniger vor den großen Preissteigerungen das fertig bauen und haben jetzt einen wunderbaren Standort, mit der beim hochmodernes Labor verfügt. Büros in letzter Schrei, also sind da sehr glücklich dadurch.
Ich habe es kennengelernt mit anderen Journalistinnen und Journalisten, die ihr eingeladen habt. Im Sommer war ein wunderbarer Tag dort. Rückwirkend danke dafür. So, ich spiele meine Abspannmusik, sage nochmal alles Gute zum 4. Geburtstag. Das ist der Tag, an dem die Folge on air geht. Jetzt gehen wir mal laufen. Das wird noch im Jänner sein. Auch darauf freue ich mich sehr, lieber Andreas. Wir machen mit dem Pascal nachher laufen, nach unserem Podcast. An euch da draußen, bin sicher, dass wieder viel Neues dabei war. Mir hat es Riesenspaß gemacht. Ciao mal von meiner Seite.
Ja, vielen herzlichen Dank und ciao. Liebe Grüße.